Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Viele Menschen sind in den letzten Tagen und Wochen in die ukrainische Hauptstadt nach Kiew zurückgekehrt, nachdem sich die russische Armee vor der Hauptstadt ja zurückgezogen hatte. Auch Anna Kostuchenko ist seit ein paar Tagen wieder in Kiew und berichtet uns, wie der Alltag dort gerade ist.
Die Leute, sie wollen das Leben spüren, verstehen sie. Und sie gehen, wenn sie mögen, ins Café, um ein bisschen zu chatten, einander zu treffen und Kaffee zu trinken. Und auch so unterstützen wir diese Cafés.
Das ganze Gespräch mit Anna hört ihr gleich hier. Und wir müssen übers Blutspenden reden. Die Vorräte in einigen Krankenhäusern werden nämlich gerade knapp, weil zu wenig gespendet wird.
Man braucht immer einen beständigen Nachschub und dauerhaft Menschen, die Blut regelmäßig spenden. Und diese Knappheit, die tritt tatsächlich immer wieder auf.
Warum das so ist und wie problematisch das auch für Patientinnen und Patienten werden könnte, schauen wir uns gleich näher an. Genauso wie die Frage, welches Strafrecht eigentlich auf dem Mond gilt. Viele Fragen also auch heute wieder, am Montag, dem 2. Mai. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet.
Deutschlandfunk Nova.
Er ist zwar nur Oppositionsführer, aber er will trotzdem nach Kiew reisen, um ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine zu setzen. CDU-Chef Friedrich Merz. Und vor ihm sind in den letzten Wochen ja auch viele andere internationale PolitikerInnen dorthin gereist, um sich mit Präsident Volodymyr Zelensky zu treffen. Viele Menschen kehren auch gerade nach Kiew zurück, weil sich die Angriffe der russischen Armee ja eher auf den Osten und Süden des Landes konzentrieren. Und wie viel Normalität in Anführungszeichen gerade in Kiew wieder herrscht, wie der Alltag aussieht, darüber habe ich vor der Sendung mit Anna Kostuchenko gesprochen. Sie ist in Kiew geboren, war nach Kriegsbeginn für einige Zeit in Lviv, ist aber inzwischen wieder zu Hause in Kiew. Anna, du bist seit Donnerstag wieder in der Hauptstadt, hast vor dem Krieg beim Fernsehen gearbeitet. Was machst du jetzt in Kiew den Tag über?
Ja, hallo, guten Tag. Ich bin aus Lviv am Donnerstag gekommen. Ich bin sehr froh, zu Hause zu sein. Eigentlich sogar jetzt arbeite ich für diese Fernsehsendung und ja, beruflich habe ich viel mehr zu tun jetzt in Kiew und deswegen bin ich gekommen und auch ich habe meine Heimatstadt sehr vermisst und ich freue mich sehr darauf.
Wie sicher fühlst du dich denn jetzt in Kiew?
Leider nicht so sicher. Am Donnerstag, Sie wissen es schon, hat russische Rakete eine Bezirke fast Zentrum Kiews getroffen. Eine Frau, eine Journalistin gestorben ist, also so es ist. Aber wir wissen schon, dass auch die russischen Raketen können Lviv treffen und ja, kein Ort ist sicher in der Ukraine.
Und schützt du dich jetzt irgendwie besonders oder gehst du nachts dann auch, weiß ich nicht, in die U-Bahn oder in Luftschutzräume oder wie machst du es?
Letzte Nacht, Gott sei Dank, haben wir keinen Luftalarm gehabt. Normalerweise es ist sicher, es ist besser, im Keller sich zu schützen. Und ja, ich habe eine neben meinem Haus gefunden. Und wenn nochmal wir diesen Luftalarm haben werden, dann werde ich dort gehen.
Warum war dir das so wichtig, nach Kiew jetzt auch wieder zurückzukehren?
Es ist wie Heimatsucht oder wie heißt das? Ich habe meine Heimatstadt sehr, sehr, sehr vermisst. Ich habe meine Wohnung vermisst und auch ich habe hier was zu tun beruflich. Und es ist auch sehr wichtig für mich, mehr Wahrheit, mehr Informationen über die Ukraine jetzt erzählen.
Wie viel normales Leben, wie viel Alltag ist denn grundsätzlich für die Menschen, die in Kiew sind, gerade möglich?
Ich würde sagen, es ist sowieso normal. Ich weiß nicht, ob wir das sagen können, aber man kann Lebensmittel kaufen, man kann spazieren gehen, man kann draußen gehen. Wir haben diese Sparstunde, aber es ist nachts und während des Tages man kann sich bewegen und alles tun.
Und Geschäfte und so haben auch und Restaurants haben auch wieder geöffnet und da sind auch Menschen oder wie ist da die Situation?
Ja, da sind Menschen in Restaurants und Cafés. Nicht alle sind geöffnet jetzt, aber ja, die halbe von Cafés sind geöffnet. Und ja, die Leute, sie wollen das Leben spüren, verstehen sie. Und sie gehen, wenn sie mögen, ins Café, um ein bisschen zu chatten, einander zu treffen und Kaffee zu trinken. Und auch so unterstützen wir diese Cafés. Wir verstehen, dass wenn wir für diese Kaffee bezahlen, dann kann dieser Gastgeber auch was zu kaufen. Also so funktioniert es.
Es sind ja jetzt auch viele Menschen nach Kiew wieder zurückgekommen, obwohl beispielsweise ja Bürgermeister Vitali Klitschko auch noch eigentlich warnt, dass es noch zu früh ist. Habt ihr keine Angst jetzt vor größeren neuen russischen Angriffen in nächster Zeit?
Wir haben Angst. Ich würde sagen, nachdem wir dieses Verhalten von russischen Soldaten in Bucha, in Irpin gesehen haben, natürlich haben wir Angst und wir verstehen jetzt unseren Feind besser, was für ein Tier er ist. Aber es ist unsere Heimatstadt und wenn wir können hier arbeiten und unsere Wirtschaft so unterstützen, dann glaube ich, wir sollen es machen. So es ist. Zwei Drittel von Kiew sind zurückgekommen.
Es kommen ja auch gerade sehr viele Staats- und RegierungsvertreterInnen in Kiew und ja, sprechen mit Präsident Volodymyr Zelensky. Ist das ein Thema so auch bei den Menschen in Kiew oder ist das eigentlich kein Thema und das wird nur bei uns sozusagen viel wahrgenommen?
Nein. Das ist natürlich ein wichtiges Thema und wir schätzen, dass diese Behörde, diese ausländischen Behörden zu uns kommen, damit sie selbst die Situation sehen können. Und ja, es ist sehr, sehr wichtig für uns, dass sie kommen und sogar wenn sie in diese Bezirke wie Bucha und Irpin kommen, es ist auch sehr, sehr wichtig für uns.
Anna, dann danke ich dir sehr, sehr für deine Zeit und dass du uns ein bisschen geschildert hast, wie es in Kiew ist. Und ja, pass gut weiter auf dich auf.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Anna Kostuchenko war das. Sie lebt in Kiew und hat uns ihre aktuellen Eindrücke aus der Hauptstadt geschildert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die EU-EnergieministerInnen treffen sich heute, um über ein mögliches Ölembargo gegen Russland zu beraten. ExpertInnen schätzen, dass die russischen Energieeinnahmen um ein Drittel sinken könnten, wenn die EU kein Öl mehr aus Russland beziehen würde. Es könnte also auch die russische Kriegskasse auf Dauer hart treffen. Nach anfänglicher Zurückhaltung setzt sich die deutsche Bundesregierung inzwischen für ein Ölembargo ein. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen sagt, das würde schon gehen.
Wir haben aufgrund der Arbeiten der Unternehmen und dem koordinierten Vorgehen eine Situation geschaffen, dass Deutschland ein Ölembargo tragen kann. Tragen kann heißt, dass es nicht spurlos an dem Land vorbeigehen wird.
Also möglich, aber nicht spurlos. Das wollen wir uns genauer anschauen mit meinem Kollegen Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Jörg, wie abhängig sind wir denn überhaupt von Russland, wenn es um Erdöllieferungen geht?
Also wir sind schon ziemlich abhängig, oder vielmehr muss man sagen, wir waren es nicht so schlimm wie beim Gas, aber beim Öl waren es immerhin 35%, also 35% aller deutschen Ölimporte, die kamen aus Russland. Jetzt gab es aber, muss man sagen, am Wochenende den neuen Energiesicherheitsbericht, der genau aufschlüsselt, wo wir stehen bei der Energieversorgung. Und da hat sich eben rausgestellt, von den 35% ist das jetzt deutlich runtergegangen. Jetzt im Augenblick sind wir bei 12%, also 12% aller Ölimporte stammen aus Russland. Aber da gibt es eine Besonderheit und die ist eben sehr wichtig, weil diese 12%, die gehen ausschließlich in die Raffinerie Schwedt, das ist in Brandenburg, und zwar per Pipeline aus Russland. Und diese Raffinerie, die versorgt eben ganz Ostdeutschland, auch den Großraum Berlin mit Öl, mit Diesel, mit Kerosin, auch für die Flugzeuge. Also hier muss man sagen, ist die Abhängigkeit doch noch ziemlich groß, aber eben sozusagen regional begrenzt.
Habeck hat ja gesagt, dass für Deutschland ein Ölembargo tragbar wäre, aber eben auch nicht spurlos. Was würde das denn konkret für Deutschland bedeuten? Also mit welchen Folgen müssten wir dann rechnen?
Also man müsste wohl in jedem Fall mit einem Preissprung nach oben rechnen, weil es wäre ja so, dass dieses Öl aus der Pipeline, das kann ja nicht plötzlich umgeleitet werden. Also die Russen würden das dann lagern, aber auch diese Lagerkapazitäten wären natürlich irgendwann begrenzt, da müssten sie es verfeuern. Also sprich, es gäbe weniger Öl auf dem Markt, gleichzeitig eine höhere Frage nach dem Öl, was es eben noch gibt auf dem Markt. Und das würde eben dazu führen, dass die Preise deutlich nach oben klettern würden. Also darauf müsste man sich in jedem Fall einstellen. Das hat auch der Wirtschaftsminister heute nochmal klargestellt. Und er hat es so formuliert, in Ostdeutschland würde das schon ziemlich rumpeln. Mhm. Also ich habe ja von Schwedt schon erzählt, also da könnte es so selbst einzelne Störungen geben bei der Versorgung, dann zum Beispiel mit Benzin oder auch Diesel.
Das heißt, da könnte dann tatsächlich auch die Versorgungssicherheit zwischendurch mal nicht gewährleistet sein, oder wie?
Genau, also damit muss man eben einfach rechnen, weil diese Raffinerie so wichtig ist für die Versorgung Ostdeutschlands und eben auch für Berlin. Also da müsste man schon damit rechnen, dass es eben A, auch mal wirklich richtig die Preise nach oben gehen oder dass eben dann auch mal eine Tankstelle vielleicht vorübergehend kein Benzin hat.
Gibt es denn schon konkrete Pläne dafür, wie das dann in Deutschland abgefedert werden kann? Also A, die Preissprünge oder dann auch mal kurzfristige Lieferengpässe?
Also wie gesagt, das Hauptproblem ist eben tatsächlich Ostdeutschland und das hat eben historische Gründe. Eben zu DDR-Zeiten kam natürlich das ganze Öl aus Russland, wurde dann eben per Pipeline dahin geliefert. Also es gibt jetzt Überlegungen, dass man sagt, man kann Öl über die Häfen in Rostock und auch in Danzig anliefern, muss das natürlich dann von den Häfen wieder in diese Raffinerie transportieren. Also das ist eine Überlegung, da ist eben die Frage, schafft man das genug Erdöl sozusagen ranzukarren, damit diese Raffinerie einfach ordentlich arbeiten kann. Dann kann man natürlich über Tanklaster einiges machen. Es gibt ja auch noch strategische Ölreserven. Deutschland kann ja seinen Ölbedarf 90 Tage lang decken. Also man hat genug Öl gebunkert sozusagen. Aber wie gesagt, die Frage ist am Ende, ob man diese Raffinerie so am Laufen halten kann, dass genug Öl auch in Ostdeutschland im Benzin und Diesel zur Verfügung ist. Also da muss man sich schon darauf einstellen, dass es Störungen gibt. Es ist ja übrigens auch in dieser Raffinerie arbeiten 1200 Menschen. Also es geht ja nicht nur um Öl, es geht ja auch um Arbeitsplätze.
Jetzt hat Habeck auch noch davor gewarnt, dass ein Ölembargo auch dazu führen könnte, dass der Ölpreis eben durch die Decke geht. Hast du auch schon gesagt, dass das ja passieren könnte. Und Russland am Ende dann von diesen Sanktionen profitieren könnte, dann noch mehr Geld verdient, wenn es andere Abnehmer bekommt. Wie wahrscheinlich ist das?
Also das ist schon sehr wahrscheinlich und man muss ja eben auch sehen, wenn die Preise durch die Decke gehen, dann profitiert Russland von seinen Öleinnahmen, obwohl es am Ende weniger Öl verkaufen kann, weil es kann dann eben nicht mehr sein ganzes Öl verkaufen, aber verdient am Ende dann genauso viel. Und deswegen sagt Habeck auch, das wäre dann quasi wie Zitronen verkaufen oder es wird halt dann sehr sauer für diejenigen, die so ein Embargo einleiten. Also es ist schon ein sehr komplexes System und er sagt zum Beispiel auch, und da glaube ich, hat er auch recht, dass dann, wenn die Preise steigen, dann sind natürlich da vor allen Dingen auch Entwicklungs- und Schwellenländer von betroffen, die eben vielleicht auch gar nicht genug Geld haben, um sich dann teures Öl zu kaufen. Und die könnten dann zum Beispiel auf Russlands Seite gezogen werden. Also es ist unglaublich schon kompliziert beim Faktor Öl und das muss man alles schon auch ein bisschen von hinten aus bedenken, was das dann für Folgen alles haben kann.
Wie abhängig Deutschland noch von russischem Öl ist und was bei einem Ölembargo passieren könnte, darüber habe ich mit Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Supermarkt sind ja gerade die Regale leer mit Öl und Mehl, also ohne Öl und Mehl sozusagen. Ein anderes lebenswichtiges Gut ist aber auch gerade knapp, das man im Supermarkt nicht kaufen kann, nämlich Blut. Die Blutspendedienste schlagen Alarm, dass es einen akuten Mangel an Spenden gibt und dass die Vorräte zum Teil nur noch knapp 2 Tage reichen. Eigentlich bräuchte man so viel Blutkonserven, dass es für 5 Tage reicht. Verena von Keitz aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich die Situation heute mal genauer angeschaut. Verena, was ist denn der Grund für diesen Mangel an Spenderblut?
Also im Moment scheint es tatsächlich mit den Osterferien zu tun zu haben, dass im Moment weniger gespendet wird. Darauf weist der Blutspendedienst West vom Deutschen Roten Kreuz hin. Auch weil das Wetter gut ist und die Leute einfach endlich wieder Bock haben, wegzufahren. Mhm. Und alle, die im Urlaub sind oder weggefahren sind, die können natürlich nicht zur Blutspende gehen. Dazu kommt aber, dass durch die hohen Infektionszahlen in den vergangenen Wochen und Monaten sowieso viel weniger Leute bei den Terminen zur Blutspende erschienen sind. Und all das hat dann wirklich direkte Auswirkungen auf die Bestände von Blutkonserven, zum Beispiel bei der Uniklinik Bonn, wie mir Johannes Oldenburg gesagt hat. Er ist Direktor des dortigen Instituts für Transfusionsmedizin. Denn dieses Institut bezieht 60% der nötigen Blutspenden vom Deutschen Roten Kreuz.
Und wie bedrohlich ist das jetzt, wenn Blutreserven so knapp sind? Also muss ich mir wirklich Sorgen machen, wenn ich jetzt beispielsweise einen Unfall hätte oder so, dass ich keine Bluttransfusion kriege, weil keine Beutel auf Lager sind?
Also so schlimm scheint es tatsächlich noch nicht zu sein. Für Notfälle ist immer was da oder wird immer irgendwie organisiert. Da kann man dann auch zur Not geplante OPs absagen und die dafür vorgehaltenen Blutkonserven nutzen. Aber, so hat mir Johannes Oldenburg gesagt, ein Massenunfall, also Zugunglück oder so irgendwie was mit sehr vielen Verletzten, das wäre im Moment wirklich ein Problem.
Und gespendetes Blut kann man ja wahrscheinlich auch nicht richtig auf Vorrat lagern, oder?
Genau, also Blutprodukte, abgesehen jetzt von Blutplasma, das lässt sich relativ lange haltbar machen, aber alle anderen sind nicht lange haltbar. Also so ein Beutel mit Vollblut, mit vielen roten Blutkörperchen drin, der hält sich 42 Tage. Und Blutplättchen, also ein anderer Bestandteil aus dem Blut, der gewonnen wird, die halten sich sogar nur 5 Tage. Also man braucht immer beständigen Nachschub und dauerhaft Menschen, die Blut regelmäßig spenden. Und diese Knappheit, die tritt tatsächlich immer wieder auf, durch Ferien oder sowas. Und das muss man irgendwie abpuffern.
Also das heißt, so eine Urlaubszeit reicht dann wirklich schon, damit Blutkonservenvorräte ja zu Ende gehen?
Ja, denn man hat eben das Problem, dass die Blutspenden seit Jahren schon sinken, vor allem durch den demografischen Wandel. Also viele der regelmäßigen BlutspenderInnen, die sind eher älter und irgendwann sind sie zu alt für die Blutspende und können dann nicht weiter spenden. Die Altersgrenze liegt so je nachdem bei maximal 72 Jahren. Mhm. Es kommen zu wenige neue junge SpenderInnen nach und gleichzeitig steigt auch noch nach Angaben von Transfusionsmediziner Johannes Oldenburg der Bedarf, weil die Bevölkerung älter wird und es entsprechend mehr medizinische Eingriffe gibt und auch mehr Blut benötigt wird. Und genau deshalb ist es eben auch wichtig, dass Blut gespart wird bei Operationen. Deutschland gehört übrigens zu den Ländern der Welt, die am meisten Blut verbrauchen in der Medizin, wenn man es jetzt pro Kopf ausrechnet. Die Niederlande, unsere Nachbarn, sind da sehr viel sparsamer und daran orientiert man sich auch ein bisschen. Deshalb gibt es auch hier seit einigen Jahren Bemühungen in Krankenhäusern mit dem sogenannten Patient Blood Management Blut einzusparen.
Wie funktioniert dieses Bluteinsparen dann?
Indem du genau guckst, an welcher Stelle es Alternativen zur Bluttransfusion gibt. Und das Patient Blood Management, das basiert quasi auf 3 Säulen, sagt Bernd Hillebrand. Er ist Landesgeschäftsführer der Barmer Ersatzkasse in Schleswig-Holstein.
Erstens Blutarmut erkennen und behandeln. Zweitens Blutverlust vermeiden. Und drittens Blutkonserven umsichtig einsetzen.
Also Stichwort Blutarmut, es ist oft so, dass Menschen schon vor einer Operation eine Blutarmut haben, also zu wenige rote Blutkörperchen. Das fällt dann während der OP auf, macht da dann Probleme und dann wird schnell darauf reagiert mit einer Bluttransfusion. Dabei lässt sich diese Blutarmut im Vorfeld, wenn man sie erkannt hat, zum Beispiel mit Eisenpräparaten gut behandeln, dass du also ohne Blutarmut in die OP gehst. Und das ist nach einer Studie der Barmer Ersatzkasse von 2019 auch besser für die PatientInnen, weil sie dann die OPs besser überstehen.
Und Blutverlust vermeiden heißt, dass man nochmal besonders aufpasst, wenn man jemanden auf dem OP-Tisch hat, dass er oder die nicht so viel Blut verliert?
Genau. Es gibt auch entsprechende Methoden, dass das eigene Blut dann aufgefangen wird und wieder zurückgeführt werden kann. Oder dass man einfach grundsätzlich kleinere Schnitte macht, dass es weniger Blutverlust gibt, zum Beispiel durch minimalinvasive Eingriffe. Also da ist tatsächlich noch Luft nach oben mit Blut, insgesamt mit diesem sehr wertvollen Stoff sparsamer umzugehen. Es ist auch von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedlich, wie sehr Kliniken dieses Konzept berücksichtigen. Insofern bleibt der Bedarf an Blutspenderinnen und Blutspendern grundsätzlich weiter hoch, egal wie weit man da vorangegangen ist.
Im Moment sind die Blutkonserven knapp, weil sehr wenig Blut gespendet wird. Eingeordnet hat die Situation für euch Verena von Keitz aus dem Deutschlandfunk Nova Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Sache, die sehr, sehr positiv an so einem Radiojob ist: man kann nicht ausgebuht werden. Also ihr könnt eine Mail schicken, könnt mal anrufen, wenn ihr irgendwie was Kacke findet. Aber erstmal bin ich hier hinter meinem Mikro safe. Das ist anders, wenn man Fußballerin, Musikerin oder Politikerin ist. Da kann es schon mal ziemlich laute Buhrufe bei einem Auftritt geben. So wie am Wochenende bei Olaf Scholz und Franziska Giffey. Die sind in den regelrechten Buh-Storm geraten, muss man sagen. Und unser Reporter Martin Krinner ist mal der Frage nachgegangen, woher dieses Ausbuhen eigentlich kommt.
Ja. Düsseldorf am 1. Mai 2022. Olaf Scholz kommt in Rage. Bei seiner Rede zum Tag der Arbeit entpuppen sich einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kundgebung als Gegendemonstranten. Sie buhen ihn aus, rufen Lügner, Lügner und sorgen so dafür, dass der Kanzler in einem für ihn eher untypischen Tonfall redet.
Ich respektiere jeden Pazifismus, aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen,
schreit er vom Rednerpult herunter, der Blick ungewöhnlich starr, die Faust hämmert im Sprechrhythmus auf und ab. Und was das Publikum von diesem Auftritt hält, naja, das brüllen ihm die Leute entgegen. Und ganz ähnlich ging es auch bei einer Veranstaltung des DGB in Berlin zu. Dort stand die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey auf der Bühne und ihr flogen sogar Eier entgegen. Was die DGB-Vorsitzende Katja Karger mal kurz dazu bringt, die Genossinnen und Genossen zur Disziplin zu rufen.
Sag mal, habt ihr einen Knall? Also ehrlich, ein bisschen Respekt, ja? Das hier ist eine Gewerkschaftsveranstaltung. Und das ist nicht anständig.
Tja, dass dieser Anstand aber auf der einen Seite immer gewünscht, auf der anderen aber nicht immer so selbstverständlich gebracht wird, das wussten bereits die alten Römer. Wenn zum Beispiel bei Gladiatorenkämpfen nicht alles so glatt ging wie geplant, dann mussten sich nicht nur die Akteure, sondern auch deren Trainer den Unmut aus dem Publikum anhören. Und wenn im alten Griechenland ein Theaterstück den Zuschauern nicht gefiel, dann wurden die Schauspieler nicht nur ausgebuht, sondern auch mit lauten Zischgeräuschen von der Bühne vertrieben. Das schreibt zumindest Aristoteles. Was natürlich zu der Frage führt, was heißt Ausbuhen denn eigentlich auf Griechisch?
Hyucha.
Wie bitte?
Hyucha.
Tja, das schlägt jedenfalls mein Online-Übersetzer vor. Das ist aber eher eine Ausnahme, denn in den meisten europäischen Sprachen ist es ganz ähnlich wie im Deutschen. In England heißt es ebenfalls Bu, klar. Genauso wie in Island, auf Malta, in Norwegen oder in Schweden. Bei den Dänen gibt es eine kleine Variation, die sagen, sorry, das mit der Aussprache kriege ich jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig hin, aber die sagen Bö, also mit diesem Schrägstrich im O. Und sogar bei den Portugiesen heißt es Bu. Und deren Sprachkollegen jenseits des Atlantik, die Leute in Brasilien, sind bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro vielen Sportlern, Zuschauerinnen und Berichterstattern aus aller Welt eher unangenehm aufgefallen.
Ich finde das schlecht und respektlos. Wenn beim Beachvolleyball der Gegner von Brasilien aufschlägt, gibt es viele Buh-Rufe. Aber das ist der Moment der Konzentration, wie beim Tennis. Da braucht man Ruhe.
Die brasilianischen Fans benahmen sich nämlich reihenweise wie im Fußballstadion. Auch wenn sie gerade bei den Turnern oder den Schwimmern waren oder sich einen Wettkampf im Reiten oder im Fechten ansahen.
Es ist eine Art, den Gegner zu stören und unsere Wettkämpfer zu unterstützen. Das ist normal in unserem Land. Wir scherzen ja mit jedem. Die Athleten müssen sich halt der Kultur anpassen, in der sie sich befinden. Unsere Sportkultur ist sehr konzentriert auf Fußball und da sind Buhrufe nichts Ungewöhnliches. Die Fans feuern Olympia an, als wäre es Fußball.
Und apropos Kultur, das Olympische Organisationskomitee fand ebenfalls nichts daran auszusetzen. Es sei alles einfach sehr authentisch, meinte jedenfalls der Sprecher Mario Andrada.
Buhrufe sind eine Form, die Leidenschaft auszudrücken, wenn auch nicht die allereleganteste. Und Leidenschaft ist das, was wir von den Olympia-Fans wollen.
Olaf Scholz gilt nun hierzulande allerdings nicht als der leidenschaftlichste aller Politiker. Und auch auf die große Anteilnahme an seiner Rede am 1. Mai hätte er wahrscheinlich gerne verzichtet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Fast 50 Jahre ist es her, als das letzte Mal Menschen auf dem Mond waren. 2024 startet eine neue Mondmission. Da soll auch ein kanadischer Astronaut mit am Start sein. Und das Parlament in Kanada hat jetzt entschieden, dass bei Straftaten auf dem Mond das eigene, also kanadische Strafrecht angewandt werden soll. Da haben wir uns gefragt, ja, welches Recht gilt denn eigentlich sonst so auf dem Mond und im Weltall? Deshalb haben wir bei Stefan Huber angerufen. Er ist Direktor am Institut für Luftrecht, Weltraumrecht und Cyberrecht an der Uni Köln. Und mit ihm habe ich vor der Sendung drüber gesprochen. Herr Hube, warum hat Kanada denn diese Gesetzesänderung beschlossen?
Ja, hallo. Schönen guten Tag. Das ist eine interessante Sache. Eigentlich wäre es gar nicht so notwendig gewesen, denn das gilt sowieso, was die Kanadier jetzt gemacht haben. Im Weltraum gilt eigentlich sozusagen ein Allerweltsrecht. Wenn man dort allerdings Straftaten sozusagen bestrafen will, geht es immer darum, wer etwa die Straftat begangen hat. Was die Kanadier jetzt festgelegt haben, ist, dass wenn entweder gegen einen Kanadier oder durch einen Kanadier eine entsprechende Straftat begangen wurde, dass dann kanadisches Recht gilt. Das und hätte aber im Prinzip auch sowieso gegolten.
Können Sie noch mal kurz erklären, was dieses Allerweltsstrafrecht oder Allerweltsrecht konkret bedeutet?
Im Weltraum gibt es kein spezielles nationales Recht. Da gilt zum Beispiel, dass man sich kein Territorium aneignen kann. Dass man im Prinzip in der Erforschung und Nutzung des Weltraums frei ist. Dass man einen Weltraumgegenstand registrieren muss, dass man haftet. All diese Regeln sind im internationalen Weltraumrecht festgelegt und das bezeichnen wir sozusagen als die Grundlage. Allerdings gibt es eben diese Ausnahme, dass sozusagen Menschen in den Weltraum mitnehmen können, ihr nationales Recht, wenn es um solche Sachen wie Straftaten geht.
Ja, machen wir mal ein Beispiel. Ne? Wenn jetzt zwei Kanadier oder Kanadierinnen auf dem Mond rumspazieren und die eine, weiß ich nicht, haut der anderen mit einer Bratpfanne über den Kopf und also ne, jetzt ein bisschen eher unrealistisches Szenario, aber Körperverletzung, schwere Körperverletzung, was gilt dann? Einfach kanadisches Recht.
Richtig, so ist das, genau. Hätte aber man sich auch sowieso denken können, weil es ja zwei Kanadierinnen sind. Selbst wenn es eine Amerikanerin ist und der einer Kanadierin eine sozusagen übergebraten hätte, hätte man sagen können, entweder amerikanisches Recht oder kanadisches Recht.
Ja, und haben die das im kanadischen Parlament nicht mitbekommen oder warum braucht es das da jetzt nochmal?
Ja, vielleicht wollten die irgendwas klarstellen. Das ist so ein bisschen schwer nachvollziehbar, nicht? Das ist, leuchtet einem sozusagen nicht auf den ersten Blick hinein oder haben die gesagt, wir machen das ein bisschen deutlicher. Das kann auch nicht schaden.
Es ist aber auch, also ich frage mich da halt so ein bisschen, so selten wie Leute auf dem Mond sind. Ne? Ist das nicht ein bisschen unnötig irgendwie oder ist das schon zukunftsweisend, wenn vielleicht doch irgendwann mal Menschen auf dem Mond leben?
Ja, im Prinzip rühren Sie da so ein bisschen an den Punkt. Es geht um das Artemis-Projekt, was die Kanadier unter anderem mit den Amerikanern machen wollen. Das geht Richtung vom Mond Richtung Mars. Da wird man aktiv werden, da befürchtet man möglicherweise, dass es da auch zu strafrechtlichen Übergriffigkeiten kommen kann. Und dann wollte man das im Ergebnis klarstellen. Im Ergebnis sind wir uns beide, glaube ich, einig, man hätte das nicht unbedingt regeln müssen. Es hätte jedem, der ein bisschen juristisch bewandert ist, auch so eingeleuchtet.
Das heißt, Sie glauben auch nicht, dass da andere Länder jetzt noch nachziehen werden?
Na, das weiß man nie. Wenn sich jetzt der Staat X daraus sozusagen denkt, was die Kanadier können, das können wir schon längst. Dann haben wir das nochmal, aber es wäre nicht unbedingt nötig.
Bisschen doppelt gemoppelt. Welche Regeln gelten denn auf der internationalen Raumstation ISS zum Beispiel? Also da sind ja anders als auf dem Mond, sind da ja immer Menschen, vor allem auch unterschiedlicher Nationalitäten.
Entschuldigen Sie, ich wollte Sie gar nicht unterbrechen. Genau, völlig richtig. Das ist eine andere Situation. Man muss sich die internationale Raumstation vorstellen als aus verschiedenen Compartments, verschiedenen Modulen zusammengesetzt. Da gibt es eines, das ist ein europäisches, eines, das ist ein kanadisches, eines ist ein amerikanisches, eines ist ein russisches. Und diese jeweiligen Staaten haben das registriert, dieses Modul. Und deshalb wird es von dem Recht regiert des registrierenden Staates. Es gilt also im russischen Modul russisches Recht, im amerikanischen Modul amerikanisches Recht, im europäischen Modul erstaunlicherweise französisches Recht, im kanadischen kanadisches Recht und im japanischen japanisches. Das heißt auch, wenn da was passiert, kommt es trotzdem drauf an. Es gilt grundsätzlich das Recht des Moduls, aber es kommt natürlich auch noch drauf an, wer sich mit wem gekloppt hat. Mhm. Also einmal derjenige, der Täter und einmal das Opfer bringen auch ihre Jurisdiktion, ihre Gerichtsbarkeit mit. Und dann muss man entscheiden. Und dann muss das Gericht entscheiden, welches das für sich aburteilen will.
Das heißt, wenn sich jetzt ein Russe und ein Amerikaner im deutschen Modul die rüber einschlagen, dann ist das gar nicht ganz so einfach zu gucken, welches Recht jetzt angewandt wird.
Jawohl, zumal es kein deutsches Modul, sondern ein europäisches gibt. Aber richtig, da muss man einfach mal gucken, welches Gericht da am ehesten zuschlagen möchte.
Und gab es schon mal eine Straftat im All oder eine schwere Straftat im All?
nicht so richtig schwer, aber so leichter tatsächlich. Ja, da hat eine Amerikanerin mal so ein bisschen über die Stränge geschlagen und da war auch eine gewisse Nervosität da gewesen. Das ist richtig.
Und wie ist das ausgegangen?
Das ist im Kern dann auf der Erde entschieden worden. Noch ist der Prozess aber nicht beendet.
Okay, sagt Stefan Hobe. Herr Hobe, ganz herzlichen Dank fürs Interview.
Alles Gute, machen Sie es gut.
Danke Sie auch, tschüss, danke, tschüss, ciao.
Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.